ja, von diesem Volkslied jetzt wieder in eine ganz andere Zeit zurück, die noch viel länger her ist. Wir gehen zurück zum Nehemia. Im heutigen Text werden wir Zeugen, wie der Feind weitere Angriffe führt gegen das Volk von Gott. Gell, nicht für alle von uns ist der Begriff Feind vom Volk Gottes also, wie soll man dem sagen? Ja, man braucht es nicht so im Alltag vielleicht. Oder manche von uns fragen sich vielleicht auch, ja, haben wir als Christen überhaupt einen Feind? Ist der Gott nicht so viel gross, dass er gar keine Feinde haben kann? Ich glaube, wenn wir alle zusammen mit wachen Augen in die Welt hinausschauen, sehen wir, dass es am Bösen nicht mangelt. Dass hier und da Ungerechtigkeiten entstehen, Kriege sind da. Und da sehen wir, da ist eine Macht am Werk, die nicht von Gott kommt. Ja, es ist ein Feind da, aber gelt. Im Gegensatz zu unserem grossen Gott ist er viel kleiner und wir dürfen und sollen gegen ihn aufstehen. Das Mal merken wir eine nächste Taktik vom Feind, nämlich Leute aus dem eigenen Volk lassen sich vom Feind von Gott brauchen. Das heisst, Juden stellen sich gegen Juden. Einige vom Volk leben nicht nach dem Willen von Gott und das hat grosse Auswirkungen für das ganze Volk. Nachdem wir viel haben gehört, wie sie sich haben müssen wehren gegen Angriffe von uns, hören wir heute etwas darüber, wie man mit Angriffen aus den eigenen Reihen umgehen kann. Das Geschehene im Kapitel 5 muss wohl passiert sein, kurz bevor dass man den Mauerbau beendigen konnte. Das heisst, wir sind irgendwo im Sommer, vielleicht schon fast Anfangs Herbst vom Jahr 445 vor Christus. Und wir lesen miteinander wieder die ersten zwei Verse. Nach einiger Zeit kamen jüdische Männer und Frauen zu mir und beschwerten sich über Leute aus ihrem eigenen Volk. Die einen klagten: Wir haben viele Söhne und Töchter und brauchen mehr Getreide, sonst können wir nicht überleben. Viele von diesen Bauleuten, die an diesem Mauerbau beteiligt sind, kommen eigentlich nicht aus der Stadt Jerusalem. Sie haben ihre Felder, ihre Familien und Häuser außerhalb der Hauptstadt. Jetzt aber hat Nehemia angeordnet, es sollen alle zusammen auch über Nacht in Jerusalem bleiben, dass man so schnell wie möglich den Mauerbau beendigen kann. Ja, das hat bedeutet, dass bei der gegenwärtigen Ernte daheim die Männer gefällt auf den Feldern. Das Laubhüttenfest ist näher gerückt. Das letzte von den drei Erntefesten im jüdischen Kalender. Jetzt ist die Zeit zum Ernten. Aber die Männer arbeiten stattdessen am Mauerbau. Den Frauen daheim fehlen ihre Männer bei dieser schweren Arbeit. Und auch bei jedem anderen Geschäft, wo ein Mann sonst für die ganze Familie tut. Und während dieser Ernte stellen die Frauen noch fest, dass das Getreide über den kommenden Winter wohl nicht wird länger. Wir lesen die Verse 3 und 4. Andere sagten: Wir mussten unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um während der Hungersnot Brot kaufen zu können. Und wieder andere beklagten sich: Wir mussten uns Geld leihen, um dem König die Steuern auf unsere Felder und Weinberge bezahlen zu können. Die Mauerrestauration, die Stadtmauer, verlangt so vieles ab vom Volk. Jetzt steigen die Getreidepreise. Und einige vom Volk müssen ihr Land, sogar ihre Häuser verpfänden, um zu Geld zu kommen. Wohlhabende Juden kaufen jetzt der armen Bevölkerung gewisse Ländereien ab, aber zu viel zu tiefen Preisen. Die Armen werden so immer ärmer und die Reichen immer reicher. Selbst wenn sie das Land noch behalten konnten, muss der grösste Teil von Rente einen persischen König versteuern. Und wer die Steuern nicht zahlen kann, muss sich Geld leihen. Woher kommt das Geld? Wieder von eigenen Landsleuten, von wohlhabenden Juden, die jedoch das ausnutzen und leihen ihnen das Geld zu horrenden Zinsen. Und es geht noch weiter. Wir lesen Vers 5. Wir gehören doch zum selben Volk wie die anderen Juden. Unsere Kinder sind nicht weniger wert als ihr. Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven verkaufen. Einige unserer Töchter sind schon in ihrer Gewalt. Wir sind machtlos, denn unsere Felder und Weinberge gehören ja ihnen. Aus diesen Versen heraus lesen wir, die grösste Not in diesem Moment kommt jetzt nicht mehr von aussen, von diesen Nachbarsvölkern, sondern hat seinen Grund im eigenen Miteinander. Im Kapitel 3, wo wir nur ganz kurz gestreift haben, gibt es einen interessanten Vers, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Dort ist nämlich beschrieben, dass gewisse führende Männer vom Volk, wohlhabende Männer, nicht bereit waren, sich bei dem Mauerbau zu beteiligen. Dort kann man lesen, Kapitel 3, Vers 5. Am nächsten Abschnitt der Mauer bauten die Einwohner von Tekoa, das war also eine Ortschaft von außerhalb von Jerusalem, doch die führenden Männer jener Stadt waren zu stolz, um den Rücken krumm zu machen und den Anweisungen der Aufseher zu folgen. Die Leute hat es also doch auch gegeben, die sich schlichtweg geweigert haben, sich dem grossen Werk von Gott zu verpflichten. Leute, die nicht Gottes Sache als wichtig haben angeschaut, sondern ihre eigene. Sie haben wahrscheinlich nicht direkt gegen das Projekt geredet, sich aber auch nicht dafür eingesetzt. Und jetzt, während dieser strengen Zeit von 52 Tagen Mauerbau, sind sie auch nicht gewillt, ihren Landsleuten durch die Durststrecke durchzuhelfen. Im Gegenteil, sie bereichern sich an der Not von ihren Brüdern und Schwestern. Und das wahrscheinlich schon länger. Sie nehmen sie aus. Aber gelten, wie viel Zins man häuschen kann, das kann ja variieren. Und sie bestimmen den Zinssatz. Sie waren dann zumal eine Bank unter den Juden. Aber wenn so eine arme Familie das nicht mehr aufbringen konnte, so haben sie sie gezwungen, ihre Kinder abzugeben. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Die Kinder mussten ihre Familie, ihr Daheim verlassen, bei diesen wohlhabenden Juden müssen wohnen und eben auch schwer arbeiten. Und ab dann waren sie nicht mehr frei, sondern Sklaven. Versklavt vom eigenen Volk. Für die arme Familie war das ganz eine schlimme Situation. Die Eltern hatten Angst um ihre Söhne und Töchter. Denn manche von ihnen sind schlecht behandelt worden. Und die Eltern konnten ihre Töchter auch nicht schützen vor möglichem Missbrauch. Die armen Familien sind machtlos, wenn jetzt nicht jemand für sie einsteht. Wir lesen gemeinsam Vers 6. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Sind ihr auch schon mal verrückt worden? Blöde Frage. Ich am meisten. Jetzt schauen wir, wie die Nehemia damit ist umgegangen. Gell, mit all diesen Nöten kommen die Leute jetzt zum Statthalter, zum Nehemia. Er ist ja zum Statthalter berufen worden vom persischen König. Und dass der Nehemia hier fest zornig wird, zeugt schlussendlich von seiner Liebe zu diesem Volk. Es bewegt ihn fest, was er da hört. Und die Ungerechtigkeiten im eigenen Volk wühlen auf. Und sein Zorn ist doch berechtigt. So wie auch Jesus später manchmal ist zornig geworden. Nämlich vor allem dann, wenn Menschen einander mit härter Gesetzlichkeit begegnen, anstatt mit herzlichem Erbarmen. In diesen Situationen wäre es falsch, wenn man gleichgültig bleiben würde. Wo Ungerechtigkeit geschieht und wir Zeugen davon werden, soll es uns bewegen. In uns wohnt der Gott vor Gerechtigkeit, wenn wir zu ihm gehören. Und Geld, Zorn oder Wut an sich ist noch keine Sünde. Sie darf nur nicht das letzte Wort behalten. Und da gibt es doch den wunderbaren Bibelvers, den Paulus den Epheser hat geschrieben, Epheser 4, 26. Und wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasset die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Uff, wie erlebt ihr das? Noch vor dem Sonnenuntergang auf jemanden zugehen, der einem vielleicht sehr bereicht hat mit einer Aussage oder die Art und Weise, wie die Person gehandelt hat. Gerade in Ehe erlebe ich das im Moment als etwas sehr Praktisches. Es gibt manchmal Situationen, da sind wir müde und wir wollen schlafen, aber wir merken, irgendetwas stimmt nicht zwischen uns. Und manchmal hat er eh Kraft, wenn ich sie nicht habe, hat sie zum Glück der John, und dann gehen wir dann aufeinander zu, das ist unsere Abmachung. Es ist vielleicht nicht der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, der ist schon geschehen, aber bevor wir einschlafen, wollen wir nochmal miteinander reden. Aber manchmal kann das auch sehr schwierig sein. Es ist nicht nur in Bezug auf die Ehe, sondern auch sonst in Freundschaften oder eben gerade Verwandtschaften. Und manchmal merken wir auch, dass wir einander manchmal ein bisschen Zeit lassen müssen. Ja, das braucht es manchmal schon. Jetzt aber gerade in diesem Kontext von dem Epheser 4, 26 ist noch wichtig zu sehen. Der Brief ist an Christen gesendet worden. Und als Christen sollen wir einen Unterschied machen gegenüber der Welt. Denn wir haben die Hilfe von Gott, die wir in Anspruch nehmen können. Wenn wir es selber nicht schaffen, auf jemanden zuzugehen, dann dürfen wir Stossgebet in den Himmel senden. Wir dürfen um Hilfe bitten. Und früher oder später wird der Heilige Geist so fest in uns nachklopfen, bis wir merken, jetzt mache ich den Schritt. Und wie viel wohler ist es uns dann, als wenn wir es einfach würden lassen. Jetzt aber zurück zum Nehemia, der eben fest verrückt ist worden über den Unfrieden im Volk von Gott. Gell, der Nehemia kennt die Schriften vom Gesetz von Gott. Und in diesen Schriften hat Gott auch Anweisungen zu diesem Thema gegeben. Wir lesen im 3. Mose 25. Ein Mann aus dem Volk von Gott soll über seinen Bruder nicht mit Härte oder Erbarmungslosigkeit herrschen. Zwar darf man nach den 5 Büchern Mose jemanden aus dem eigenen Volk für sich arbeiten, damit er seine Schulden begleichen kann, aber nur auf eine bestimmte Zeit und man darf ihn nicht als Sklave behandeln. Und dann lesen wir auch, dass es ihnen verboten war, einen Mann mit Zins und Wucher zu belasten. Sie sollen sich als eine Einheit verstehen. Aber das Miteinander ist jetzt hier bedroht. Und jetzt nimmt sie das Wunder, wie der Nehemia mit dem Zorn weiter ist umgegangen. Wir lesen Vers 7. Ich dachte über alles gründlich nach. Dann stellte ich die führenden Männer zur Rede. Eure eigenen Landsleute beutet ihr skrupellos aus. Ich berief eine Volksversammlung ein. Der Schlüsselsatz lautet: Ich dachte über alles gründlich nach. Wie ist jetzt das, wenn man so richtig verrückt ist? Nimmt man sich denn die Zeit, über das alles nachzudenken, bevor man reagiert? Also ich nicht gern, da bin ich ehrlich. Ich schaffe es nicht immer. Der Nehemia lässt sich aber hier nicht zu einem zu schnellen Handeln verleiten. Und das haben wir schon beobachtet im Kapitel 1. Und das ist eine bewundernswerte Eigenschaft von diesem Mann. Gerade bei besonders starken Gefühlen nicht impulsiv handeln, sondern zuerst in sich gehen und mit Gott anfangen, über das reden. Wir alle wissen, in der Regel kommt es nicht gut raus, wenn man aus der Wut zu schnell reagiert, schnell ein E-Mail versendet oder heute einen Klapp zurückgibt. Und wir haben es alle schon erlebt. Und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer, uns in diesen Momenten unter Kontrolle zu haben. Aber vielleicht kennt ihr diesen kurzen Moment. Das mag eine Sekunde sein, manchmal, bevor dass man darauf reagiert. Und dieser kurze Moment zwischendrin, den können wir nutzen, als Christen, um wenigstens zu Gott zu sagen: Herr, hilf mir! Hilf mir, dass ich jetzt keinen Blödsinn mache. Und durch das, dass wir das aussprechen, tun wir uns wenigstens schon für einen Moment auf etwas anderes ausrichten und konzentrieren. Das kann schon etwas bewirken. Stossgebet. Aber wie schnell haben wir es wieder vergessen? Und ich vergesse es leider auch immer wieder. Ja, der Nehemia ist uns da ein grosses Vorbild. Und gilt, wenn wir diesen Moment nutzen und diesen Moment vielleicht sogar noch etwas länger lassen werden, desto mehr kann uns Gott auch Weisheit schenken, kann er wirken. Und wenn wir diesen Moment ihm gar nicht geben, dann werden wir auch nicht bereit, dass er etwas daran verändern kann. Und gerade jetzt befindet sich der Nehemia ja in einer ganz heiklen Situation. Wenn er jetzt zu schnell tät reagieren, käme es auch nicht gut raus. Denn gerade jetzt braucht er ja die führenden Männer, die wohlhabenden Juden, damit der Mauerbau fertig werden kann. Ja, wenn er jetzt ihre Loyalität ganz verliert, wird die Mauer wahrscheinlich gar nie fertig. Darum, ich dachte über alles gründlich nach. In diesem Zusammenhang können wir auch darüber nachdenken, wenn Widerstand aus den eigenen Reihen kommt, so kann das immer auf zwei Arten geschehen. Aktiv oder passiv. Und das kann man auch in eine Ehe übertragen oder in eine Familie oder eben in eine Kirchgemeinde. Aktiver Widerstand aus den eigenen Reihen kann bedeuten, jemand redet ganz klar dagegen. Gegen ein Projekt, gegen ein Werk. Die Person steht auf, es ist offensichtlich und es gibt eine offene Auseinandersetzung. Passiv jedoch kann bedeuten, dass jemand oder eine Gruppe hintendurch fängt an zu reden. Sie irgendwie geht schlecht machen oder versucht irgendwie etwas zu sabotieren oder zu stören. Das sind oftmals Leute, die den offenen Konflikt scheuchen. Gegen aussen sind sie ganz friedliebend, aber hintendurch geben sie alles, um irgendwie Widerstand zu erzeugen. Und der Widerstand hier beim Nehemia aus dem eigenen Volk hat die passive Form gehabt. Die Stimmung ist immer geladener geworden und der Nehemia hat gemerkt, Irgendwann kommt es zu dieser offenen Auseinandersetzung, es ist gar nicht vermeidbar. Schließlich geht es um Geld und Menschenhandel. Und gerade der Umgang mit Geld in christlichen Kreisen ist oftmals eine sehr heikle Angelegenheit. Das ist für viele ein Bereich, ob jetzt Christ oder nicht, wo sich ja niemand erfrechen sollte, jemand anderem reinzureden. Und doch wird jetzt für Nehemia klar, es muss angesprochen werden. Das ganze Volk leidet darunter. Und jetzt hat er eine wunderbare Lösung gefunden. Was macht er? Zuerst geht er direkt zu diesen führenden, wohlhabenden Männern. Er tut nicht hintendurch reden. Er geht direkt auf sie zu. Und dort nimmt er auch kein Blatt vor den Mund. Er spricht es aus. Euer eigenes Landsleute nehmt ihr aus. Und zwar ohne Skrupel. Aber mit diesem Vorwurf lässt er sie jetzt nicht allein stehen. Er gibt ihnen die Chance, dass sie etwas daran ändern können. Und dazu ruft er die Volksversammlung ein. Diese Vorgehensweise finden wir auch im Neuen Testament. Der Paulus gibt diesen jungen Christengemeinden auch die Anweisung. Wenn ein Problem unter euch ist, so geht direkt auf die Personen zu. Und sprecht sie darauf an. Aber stempelt sie dann nicht einfach ab, als wäret ihr viel besser und würdet ihr keine Fehler machen. Seid einander eine Stütze. Lasst einander nicht alleine mit dieser Not. Helft einander helfen. Und jetzt lesen wir die zwei Verse, wo die Volksversammlung stattgefunden hat. Verse 8 und 9. Und er redete ihnen ins Gewissen. Menschen aus unserem Volk sind von fremden Völkern zu Sklaven gemacht worden. Wir haben von ihnen so viele wie möglich freigekauft. Und jetzt habt ihr eure eigenen Landsleute zu Sklaven gemacht. Sollen wir sie nun etwa von euch zurückkaufen? Darauf wussten sie keine Antwort und schwiegen. Ich fuhr fort. Ihr begeht ein großes Unrecht. Warum gehorcht ihr Gott nicht und tut, was recht ist? Ihr macht uns zum Gespött unserer Feinde. Vor dem ganzen Volk kommt das jetzt ans Licht. Und auch das Thema Freiheit versus Versklavung ist ja gerade für das Volk ein besonders heisses Eisen. Ihre Grossväter, ihre Väter, teilweise sie selber, kommen aus der Versklavung von Babylon. Noch gar nicht lange her. Und das hat es immer wieder mal gegeben, bis in die Neuzeit, dass die Juden, auf welche Art auch immer, sie versklavt wurden. Und darum hat Gott aufgeschrieben im 3. Mose 25, wenn auch immer eure Leute versklavt werden, helft ihnen, wo ihr könnt. Auf das aber wissen die edlen Herren nicht mehr zu sagen. Es ist ein beschämtes Schweigen. Keiner von ihnen will jetzt mehr argumentieren. Ihr Handeln gegen Gott und ihre Leute kommt jetzt ans Licht. Gell, hier ist noch wichtig zu sagen. Nach dem weltlich-rechtlichen Gesetz von dann zumal haben die Herren wohl nicht illegal gehandelt. Man hat überall zu hohe Zinsen gehabt. Dass man Sklaven hatte, war nichts Neues. Aber Nehemia redet hier nicht von diesem Gesetz, sondern vom Willen von Gott. Und das hat eindeutig in eine ganz klare Richtung gezeigt. Ja, wenn ein Israelit, den du kennst, sein Besitz verliert und verarmt, musst du ihn unterstützen. Er ist dein Bruder oder deine Schwester. Das kann auch zu uns reden. Wir leben in einer Welt, die es überall Gesetze hat. Kleine, grosse. Manche tun wir schon gar nicht mehr wirklich bewusst beachten, weil wir einfach damit leben, und das ist wichtig und richtig. Aber manchmal könnten wir uns vielleicht auch wieder mal die Frage stellen, wem gehorche ich denn eigentlich mehr? Gehorche ich mir mehr, meiner Gier, meinem Willen, meinem Vorteil, oder gehorche ich einem Wort von Gott mehr? Das sind nämlich manchmal zweierlei Paar Schuhe. Eine Zeit lang ist doch der Satz umgegangen unter den Christen: Was würde Jesus tun? Das ist vielleicht manchmal so ein Satz, wo man im Alltag wieder vornehmen kann und überlegen kann, ja, nach dem weltlichen Gesetz ist jetzt das nicht verkehrt, was ich mache. Es mag noch so knapp drin. Aber was würde auch Gott dazu sagen? Wir lesen die Verse 10 und 11. Auch ich, meine Verwandten und meine Mitarbeiter haben anderen Geld und Getreide geliehen. Doch wir wollen nichts mehr zurückfordern. Gebt auch ihr euren Schuldnern noch heute die gepfändeten Felder und Weinberge, die Ölberge und Häuser zurück. Erlasst ihnen alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Einmal mehr können wir über Nehemia staunen. Er klagt die Gruppe von Wohlhabenden und gelten, dass sie ja nicht alle waren. Es hat sicher auch Wohlhabende gegeben, die ganz recht gehandelt haben. Er klagt sie nicht einfach an vor allen zusammen. Er steht selber vor und sagt: Hört, auch ich habe doch gewissen Leuten gewisses geliehen. Aber jetzt wollen wir anders miteinander umgehen. Wir kennen den Willen von Gott. Und so will ich als erstes heute verkünden, wer auch immer mir etwas schuldig ist, ich sage: Es ist dir erlassen. Das beeindruckt mich zu tiefst. Ein so ehrlicher Mann. Und vielleicht wissen wir jetzt einmal mehr, warum Gott gerade Nehemia für das Riesenprojekt hat ausgewählt. Obwohl er kein Maul war, sondern Mundschenk. Aber Gott hat seinen Charakter gesehen. Er hat gesehen, dass er ihn, Gott, liebt. Dass er seine Landsleute liebt. Und dass er mit seiner ehrlichen Art allen vorausgehen kann. Und wie muss das Volk gestaunet haben. Und so lesen wir jetzt noch zum Schluss die Verse 12, 14 und 19. Sie antworteten: Gut, wir wollen tun, was du sagst. Wir geben alles zurück und fordern nichts mehr. Da rief ich die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen schwören, ihr Versprechen zu halten. 12 Jahre war ich Statthalter der Provinz Juda. Vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. In dieser Zeit verzichteten meine Verwandten und ich auf die zusätzlichen Abgaben, die uns zustanden. Mein Gott, vergiss nicht, wie viel Gutes ich für dieses Volk getan habe. Gelt die Worte von der Bibel sind nicht nur schöne Geschichten oder Märchen. Sie beinhalten oft ganz praktische Anweisungen von Gott. Und wenn man die Worte von Gott befolgt, dann ändert sich unser Leben. Es geht gar nicht anders, es kann nicht gleich bleiben. Und dann kann es sein, dass es zuerst gar nicht rosig aussieht, wenn man auf einmal jemandem Schulden erlässt oder für das, was man so lange selber hart geschafft hat, mit jemandem fährt an verteilen. Und weltlich gesehen ist das sogar blöd. Aber in den Augen von Gott ist es das Richtige. Und wir wissen, unser Daheim ist nicht mehr die Welt. Wir sind doch nur auf der Durchreise. Ich bin doch nur ein Gast auf Erden. Unser wahres Daheim ist das Himmelreich, wo im Kommen ist. Und alles, was wir hier bereit sind zu teilen, auf Rachen zu verzichten oder alte Schulden einander zu erlassen, wird uns im Himmel mal reich belohnt. An das wollen wir fest glauben und einander auch immer wieder dazu ermutigen. Zum Schluss seht ihr jetzt ein paar Gedanken eingeblendet, wo man könnte weiterdenken, und sie liegen dann auch beim Ausgang nochmal auf. Amen.